Diese Folge des Hydrogen Elevator wird Ihnen präsentiert von The Smarter E-Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft. The Hydrogen Elevator, der Wasserstoff-Podcast in Kooperation mit H2, dem Wasserstoffmagazin. Und hier Ihr Gastgeber Jürgen Pfeiffer.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hydrogen Elevator, Ihrem Wasserstoff-Podcast der Herzen in Kooperation mit H2, dem Wasserstoffmagazin. Ich bin Jürgen Pfeiffer und begleite Sie als Ihr Wasserstoff-Liftboy wieder wie jeden letzten Dienstag im Monat durch ein Gebäude, das gerade kräftig umgebaut wird und in dem manchmal noch nicht einmal die Bewohner wissen, in welchem Stockwerk sie eigentlich gerade warum zu Hause sind. Das versuchen wir zu ändern. Und wer nach dieser Fahrt noch mehr wissen will, der liest bitte nach bei H2, dem einzig wahren Wasserstoffmagazin und Leitmedium der Community. Unser Thema heute hat maximal politische Sprengkraft und klingt nur oberflächlich abstrakt. Zwischen Rearm und Repower Europe, welche strategische Rolle hat Wasserstoff für Europa? Gemäß unserem Motto mehr verstehen, Meinung bilden, sind wir auch heute wieder mit zwei Gästen im Aufzug, die mit ihrer jeweiligen Perspektive unterschiedlicher kaum sein könnten und genau deshalb perfekt zusammenpassen. Dazu aber gleich mehr. Ich will diesmal ausnahmsweise mit einer Zahl beginnen. 20%. 20%, das war der Anteil des weltweiten Ölangebots, der normalerweise durch die Straße von Hormuz fließt. Oder besser gesagt, der bisher durchgeflossen ist. Denn seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran und der daraufhin verhängten Sperrung dieser Meerenge durch den Iran ist dieses Ölangebot weg. Ebenso ein Drittel der weltweiten Düngemitteltransporte. Das LNG-Terminal Ras Laffan in Katar, verantwortlich für rund ein Fünftel der globalen LNG-Produktion, ist zu. Von einem Tag auf den anderen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt den Schaden für die deutsche Wirtschaft durch den Iran-Krieg in diesem Jahr allein auf rund 22 Milliarden Euro. In den ersten 10 Tagen der Krise stiegen die Importkosten der EU für fossile Brennstoffe um rund 2,5 Milliarden Euro. Das ist der Hintergrund, vor dem wir heute diesen Podcast machen und bei dem Wasserstoff längst kein Klimainstrument mehr ist, sondern es ist zu einer kontinentalen politischen Existenzfrage geworden. Die EU hat 2 Rahmenwerke auf dem Tisch, Repower EU, der Plan, Energieabhängigkeit zu überwinden, und Rearm EU, die Ambition, Europas Verteidigungsfähigkeit wieder aufzubauen. Diese beiden Agenten prallen gerade maximal aufeinander und Wasserstoff sitzt exakt an der Schnittstelle. Darüber sprechen wir heute im Hydrogen Elevator. Der erste Gast hat H2Global nicht erfunden, weil er Wasserstoffexperte war, sondern Finanzierungsexperte. Afrikanische Entwicklungsbank, GIZ in Brasilien, Allianz Global Investors, Raiffeisen Wien, UniCredit in Johannesburg, über 20 Jahre in Schwellenmärkten, in denen er gelernt hat, wie man Investitionen dorthin bringt, wo kein Markt und kein Anreiz existiert. Genau dieses Problem, kein Markt, kein Anreiz, kein Hochlauf, hat er dann noch auf Wasserstoff angewendet und gemeinsam mit seinem Partner Markus Exenberger einen Doppelauktionsmechanismus gebaut, der mittlerweile fast 6 Milliarden Euro in der Pipeline hat. Er ist heute auf diesem Panel also in doppelter Funktion als Marktarchitekt und als jemand, der die Bauplanung auch umsetzen muss. Freue mich sehr, mit ihm über die nationalen und europäischen Hürden in den Köpfen der Entscheider in Berlin und Brüssel zu reden. Herzlich willkommen, Timo Bollei.
Freut mich, hier zu sein.
Danke dir, dass du gekommen bist. Unser zweiter Gast ist von Hause aus Wirtschaftsingenieur und machte seinem MBA an der Universität in St. Gallen. Er hat Wasserstoff bei Linde, dem weltgrößten Anbieter von Industrie- und Prozessgasen, als das kennengelernt, was es schon lange ist, nämlich als ein Industrieprodukt mit Preis, Lieferdatum und Sicherheitsdatenblatt. Als Head of Retail Sales bei Linde Gas Italia hat er Wasserstoff an echte Kunden verkauft, bevor er von dort dann in den Bereich Global Operations ging. Dann kam der Wechsel als Vice President Business Development zu ST Engineering, einem der weltweit führenden Verteidigungs- und Ingenieurskonzerne mit Sitz in Singapur, tätig in Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, intelligenter Infrastruktur und Marineanwendungen. Freue mich sehr, dass er hier ist und auch in dieser politischen Debatte bei der Neujustierung der Energiepolitik einen entsprechenden globalen Fokus mit dazu beiträgt. Herzlich willkommen, Michael Gauklitz.
Freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Danke dir, Michael. Ja, wir haben in dieser Ausgabe des Hydrogen Elevator auch wieder einen Impuls, und zwar aus der Redaktion unseres Kooperationspartners H2, dem Wasserstoffmagazin. Die Frage, die die H2-Kollegen dieser Tage umtreibt, ist eine, die auch unser heutiges Gespräch durchzieht. Europa hat mit der Gründung der European Resilience Alliance im April das stärkste industrielle Signal seit langem gesetzt. 11 Unternehmen gegründet im Europäischen Parlament mit dem expliziten Ziel, Wasserstoff zum Rückgrat europäischer Resilienz zu machen. Gleichzeitig beobachtet die H2-Redaktion, China bringt sein gesamtes Wasserstoffökosystem bereits breit ins Feld und Europa agiert noch immer wie in einem Prototypenmaßstab. Frage an euch beide, ist die ERA, also die European Resilience Alliance, das Instrument, das H2 global gebraucht hat, oder kaufen sich Industrieallianzen damit nur die Zeit für eine politische Entscheidung, die längst überfällig ist?
Ich glaube, wir haben schon noch einen Wechsel in den letzten 3-4 Jahren gesehen. Europa war in den letzten Jahren an der Speerspitze, sage ich mal, in der Wasserstoffentwicklung, sowohl technologisch als auch in der Marktbereitung. Und da sehen wir durchaus einen Wechsel. Also Europa hat hier in vielerlei Hinsicht ein bisschen auf die Bremse getreten in den letzten 1-2 Jahren. Im Gegenteil hat China und Indien und andere asiatische Länder eine extreme Dynamik entfacht in den letzten Jahren, so dass wir gerade so ein Shift sehen in der Vorreiterrolle Europas, sowohl was Technologie als auch was die Marktbereitung betrifft, sehen wir gerade, dass das Thema sehr stark Richtung Asien abwandert. Und wir können davon profitieren. Das bringt die Preise runter. Aber wir müssen eben aufpassen, dass wir den Anschluss hier nicht verlieren. Und gerade das Thema Resilienz, und deswegen finde ich das positiv eigentlich, dass Wasserstoff so ein bisschen aus der grünen Ecke gerade rauskommt, sondern wirklich in das Thema einer ökonomischen Betrachtung jetzt mit einfließt und eben auch Resilienz in den Vordergrund gestellt wird. Weil da ist Wasserstoff einfach ein Element, was gerade diese Schnittstellen, was du gerade schon angedeutet hast, perfekt bespielen kann. Also es geht nicht nur um Energieautarkie oder Energieresilienz, es geht auch gerade um die Resilienzthemen in der Verteidigungsfähigkeit. Und da sind extrem interessante Schnittstellen zwischen beiden. Und deswegen glaube ich, wird das schon noch einen Boost geben für Wasserstoff. Wir müssen nur gerade mal sehen, in Europa sind wir gerade im Tal der Tränen. Ich glaube, wir in Deutschland sind da besonders gut im internationalen Maßstab von extremem Hype zum extremen, ich sag mal, Down, den wir im Moment haben. Jetzt heißt es, ich sag mal, ein bisschen Federn lesen, verstehen, wie können wir lernen aus den Fehlern, die wir in Europa in den letzten Jahren gemacht haben, wie können wir lernen von dem, was wir in China, in Indien zum Beispiel sehen, und wie können wir uns wieder in die Position bringen, dass wir wieder an der Speerspitze international hier agieren können als Europäer.
Michael, wir sitzen hier in Rotterdam am ersten Tag des World Hydrogen Summit hier, und wenn man sich die internationale Dynamik anschaut, auch in den ersten Redebeiträgen, Energieminister Oman hat im Prinzip seine Stellungnahme auch vom letzten Jahr wiederholt. Er sagte, sagt uns, was ihr wollt, sagt uns, wie ihr es wollt und sagt uns, wann ihr es wollt und seid klar. Ist das eine der, ich sag mal, exogenen Zwänge auch mit einer Resilienz-Alliance, die uns zwingt, genau diesen klaren Wünschen von Vermittlern oder Produzentenländern nachzukommen?
Ich glaube, die Resilience Alliance ist zumindest mal der richtige Schritt. Das ist eine Organisation, die entsprechenden Stakeholders zusammenbringt. Hingegen das ausführende Organ müssen dann immer noch die Unternehmen sein. Und ich bin ein Freund, und das habe ich oftmals auch in Asien gesehen, man muss die Dinge umsetzen. Und das sieht man im Wesentlichen, insbesondere wenn man nach China schaut. Ja, China, Indien haben zwischenzeitlich fast 60% der gesamten Elektrolysekapazität vorhanden. Das heißt, diese Länder bringen sich in eine Position, um entsprechend dort auch Produktion zu gewährleisten. Und für Europa muss das ein wesentlicher Weckruf sein, endlich von dem Diskussionsmodus in den operativen Modus zu wechseln. Denn das Gute ist, dass Wasserstoff weg aus der Klimaecke hin in die Resilienz gekommen ist und da auch einen Wertbeitrag liefern kann.
Michael, vor 3 Jahren hat H2Global als neuer Player unter der klaren Prämisse gearbeitet, Dekarbonisierung. Ein McKinsey-Experte hat neulich gesagt, es gibt heute eine neue Motivation, nämlich Resilienz, Europa unabhängiger machen durch Diversifizierung der Energiequellen. Mit dem Blick aus Asien, erkennst du das Instrument und den Mechanismus? Haben wir das verstanden oder sind wir da noch zu fragmentiert, zu wenig koordiniert, zu wenig als europäischer Kontinent auch Nachfrager?
Ich glaube, Resilienz muss so definiert werden, dass es zum Teil auch bedeutet lokale Produktion. Ja, wir können uns, und das sehen wir aktuell durch den Import von Erdöl, Erdgas aus dem Mittleren Osten, nicht abhängig machen von anderen Ländern. Wir müssen eine Grundlast selber in Europa produzieren. Volle Abhängigkeit wäre ideologisch. Gleichzeitig aber auch volle Eigenproduktion wäre unwirtschaftlich.
Heißt das, Timo, Autonomie vor Autarkie?
Ich sehe beides. Also wir sind ja auch froh, wir werden jetzt demnächst die erste europäische Auktion auch starten. Theoretisch, das Instrument Edge to Global gibt auch her, dass wir zum Beispiel eine rein deutsche Auktion starten könnten. Aber es wird eben, wie immer in allem im Leben, es wird die gesunde Mischung sein aus Importen, aber diversifiziert. Das ist eben auch der Schlüssel, den Wasserstoff eben hier liefert. Wir können Lieferketten diversifizieren, ganz neue geostrategische Energiepartnerschaften auch über Wasserstoff triggern. Dann werden wir innerhalb Europas und auch innerhalb Deutschlands produzieren müssen. Aber da haben wir halt einfach ganz andere Voraussetzungen. Wenn ich jetzt Europa betrachte, da sind die Situationen in Spanien halt ganz andere, als ich sag jetzt mal irgendwo in Vorpommern. Das wird nicht funktionieren. Von daher werden wir hier eine gesunde Mischung haben aus Produktion innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas, importieren aus europäischen Nachbarländern, aber unter Umständen eben auch aus fernen Ländern wie Australien, wie Chile, wie Südafrika, was eben hier genau Wasserstoff diese Möglichkeit bietet, hier eben diese Streuung. Und dann sind wir auch unabhängig, wenn es dann geostrategische Verwerfungen gibt, zum Beispiel in einzelnen Partnern oder Regionen, dann ist man eben nicht mehr abhängig, so wie wir das jetzt sehen, sondern kann man das austarieren und aussteuern und hat damit eben genau das erreicht, was man will, eben Resilienz.
Nochmal eine Nachfrage dazu. Wenn man sich das jetzt anguckt auf der globalen Landkarte, Straße von Hormuz funktioniert, die chinesischen Freunde machen gerade ihre Fingerübungen im südostchinesischen Meer. Da ist ja auch nicht sicher, außer dass 80% des sämtlichen Welthandels durch diese Straße geht. Um Grönland rum gibt es noch andere Besitzstände, die gerade irgendwie neu vermessen werden mit den freundlichen amerikanischen Nachbarn. Können wir denn wirklich importieren in einer Weise, dass wir sagen, das können wir von einem Tag auf den anderen ersetzen, wenn die eine Abteilung ausfällt, dann springt die andere ein?
Aus meiner Sicht ist Importieren eine Möglichkeit zum Diversifizieren, aber ich glaube, wir müssen, wenn es um die Sicherheit geht, auch vor unserer eigenen Haustür anfangen. Denn wenn wir importieren, brauchen wir Häfen. Und die Häfen müssen sicher sein.
Rotterdam macht das bravourös vor. Ich glaube, morgen wird der holländische König die ersten 30 Kilometer des europäischen Hydrogen Backbone in Dienst stellen. Also da geht es schon mit großen Schritten an dieser Stelle, nämlich dem Anlanden von Import-Terminals und diesen Geschichten international voran. Sie sehen sich ja auch als Hub.
Genau, aber gleichzeitig müssen wir auch sicherstellen, dass die Pipelines gesichert sind. Ja, wir haben das gesehen mit Nord Stream, die Pipeline ist im Endeffekt zerstört worden. Sie wäre technisch wieder instand zu setzen. Das wäre auch möglich. Es macht aber keiner. Ja. Gleichzeitig muss man aber auch, wenn man über Wasserstoff nachdenkt und sagt, der Transport über Pipelines, wie kann ich denn sicherstellen, dass die Pipeline auch sicher ist? Denn eins ist klar, wir leben nicht mehr in der Welt von gestern, wo Sicherheit ein gegebenes Gut war, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mit Cyberangriffen umgehen können, dass wir mit Drohnenangriffen umgehen können und so weiter. Und das bedarf auch eine ganzheitliche Sicherheitspolitik auch in diesem Bereich.
Timo, jetzt mal ernsthaft im Sinne von Preis. Auch eine der Themen hier in Rotterdam ist natürlich immer wieder das Thema, wann wird Wasserstoff so eine Global Commodity werden, dass sie in einem wettbewerbsfähigen Bereich ist, in dem auch heute das graue Wasserstoffmolekül schon verkauft und gehandelt wird. Wenn du die Auktionen siehst, ich meine, du hat den Überblick über die Weltlage in der Preisgestaltung. Wie groß ist das Delta zwischen den Importeuren und den Offtakern auf der kontinentalen Seite in Europa und den Produzenten in den verschiedenen Teilen? Und wo ist das große schwarze Dreieck, das magische Bermuda-Dreieck, das die Kosten explodieren lässt, sodass trotzdem es zu Niedrigpreisen in bestimmten Ländern produziert wird, mit einem entsprechend hohen Aufschlag erst in Deutschland ankommt?
Naja, es kommt darauf an. Man muss ja auch unterscheiden, worüber reden wir. Reden wir über molekularen Wasserstoff oder reden wir über Derivate? Nehmen wir zum Beispiel mal Ammoniak. Da sind wir ja schon gar nicht so weit davon entfernt, dass grünes Ammoniak wirklich kostenparitätisch wird. Beispiel Fertiglobe.
Oman macht das gerade.
Den Deal, den wir in Ägypten vor 2 Jahren abgeschlossen hatten, relativ kleine Menge, relativ kleine Laufzeit. Auch da haben wir gesehen mit einem Preis von 811 Euro. Da ist Musik drin. Und das vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen in Indien, die Abschlüsse, die wir dort gesehen haben, muss aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Das ist kein europäischer RFNBO-zertifizierter Wasserstoff oder Ammoniak. Aber es zeigt eben doch, wir kommen in den Bereich 500-600 Dollar langsam rein. Und dann wird es wirklich interessant. Dann sind wir im Prinzip mit Ammoniak, mit grünem Ammoniak schon fast im Geld. Wenn wir dann noch die Entwicklung sehen, gerade die Preissprünge, die wir auch jetzt sehen, dann wäre grünes Ammoniak jetzt schon im Geld. Was fehlt, ist eben die Planungssicherheit. Und da kommen eben Instrumente wie H2 Global ins Spiel, weil keiner weiß eben genau, wie wird sich der Graumarktpreis entwickeln, wie wird die Regulatorik sich entwickeln, wie werden sich die geodynamischen Akzente hier entwickeln. Und darauf jetzt eben eine Produktion abzustellen, das ist halt hochriskant. Da braucht es Absicherungsinstrumente. Und wenn man die intelligent ausgestaltet, so wie wir das zumindest versuchen bei H2 Global, dann wird das auch für den Steuerzahler eine relativ, ich sag mal, angenehme Angelegenheit werden, weil dann relativ wenig Steuergelder hier wirklich rein subventioniert werden müssen. Aber dann sehen wir langsam die Skalierung. Und das werden andere Wasserstoffderivate, noch molekularer Wasserstoff wird hier nachkommen, gerade wenn wir die ersten Pipeline-angebundenen Thematiken hier sehen werden, dass wir in Nachbarländern eben über Pipeline-Anbindungen hier großvolumig Wasserstoff nach Europa auch molekular reinbringen können. Dann werden wir sehen, dass eben diese Skaleneffekte auch wirklich eintreten. Wir sehen diese Entwicklung schon, gerade in Indien, gerade in China. Und da müssen wir jetzt halt aufpassen, dass wir da wirklich in den Anschluss mithalten und hier auch mitspielen können.
Was ist der Blick, wenn ich mal an das Headquarter in Singapur denke, Michael, wenn die Preise in Europa und das, was wir zurzeit haben, sehen, wie ist dort die Sicht auf den europäischen Markt? Sind wir da noch zu weit im Experimentierstadium, um konkurrenzfähig, wettbewerbsmäßig global aufzutreten und entsprechende Preise zu kriegen?
Meiner Erfahrung nach sind wir zwischenzeitlich auf dem richtigen Weg, auch in Europa wettbewerbsfähig produzieren zu können. Es wurde gerade angesprochen, eben das kommt auf die entsprechende Lokalität an in Europa. Es ist Spanien, sind es die skandinavischen Länder. Wasserstoff wird sehr stark durch den Strompreis getriggert. Das heißt, dort, wo ich günstig Strom verfügbar habe, kann ich entsprechend auch wettbewerbsfähig den Wasserstoff produzieren.
Es gibt ja eine Pipeline, die heißt South H2-Korridor, kommt von Nordafrika über Italien, Österreich und Deutschland und soll jährlich mehr als 4 Millionen Tonnen Wasserstoff liefern. Wenn man so reinhört in die verschiedenen Partner, dann ist das eher noch tröpfchenweise, als dass es in Mengen kommt. Wie kriegen wir Mengen rein? Das war auch heute schon im ersten Tag morgens, wenn man sich so die Keynotes angehört hat, auch schon heute das Thema Skalieren, Skaleneffekte einfach abzukriegen. Ist diese, du hast Ammoniak genommen, Timo Grün, Ammoniak, ist das Commitment der IMO mit und auch der gegründeten Flüssigwasserstoffallianz gerade heute, der Schritt, dass es in Leitmärkten und in Sektoren, wie eben jetzt der maritimen Schifffahrt, auch dann eine entsprechend klar geregelte Form von Grundlage und von Anforderungsprofil gibt?
Auf jeden Fall, das ist auch wirklich eine verpasste Chance letztes Jahr gewesen mit der IMO-Entscheidung. Mal schauen, vielleicht kommt das Thema ja nochmal auf den Tisch. Aber genau, wir werden Leitmärkte hier sehen. Und wir haben so ein bisschen auch ein Problem, was wir auch selber sehen, so ein bisschen das Thema Flucht in die Größe. Dadurch, dass viele Wasserstoffprojekte und Entwickler von Wasserstoffprojekten eben sofort kompetitiv sein wollen, weil auch der Preisdruck immer größer wird auf den grünen Wasserstoff, geht's in die Skalierung. Aber das macht eben das Problem des First Movers umso schwieriger, wenn ich nicht, ich sag mal, 100 MW installieren möchte an Elektrolysekapazität, sondern direkt in 2 oder 3 oder 4 Gigawatt plane, dann habe ich natürlich viel größere Herausforderungen vor mir. Mit der Unsicherheit, die im Markt noch vorhanden ist, wird es dann extrem schwierig, Finanzierung bereitzukriegen. Das heißt, dann scheitern viele eben an den großen Projekten, die angelegt sind, anstatt dass man eben schrittweise hier reingeht. Und da, glaube ich, müssen eben, ich bin ja selber ein großer, ich sag mal, Skeptiker, was Subventionen betrifft, aber da kommt eben ein intelligentes Förderdesign zum Tragen, dass man eben erlaubt, du musst nicht vom ersten Tag mit deinem Projekt in die Gigawatt-Skalierung reingehen. Du kannst mit 100, 500 MW anfangen, musst natürlich ausbaufähig sein. Und wenn der Markt sich entwickelt, kannst du mit dem Markt wachsen. Weil wenn wir immer nur warten, dass ich jetzt direkt mit 5 Gigawatt anfange, dann wird es schwierig. Da wird es vereinzelte Projekte geben, aber auch die werden sehr stark staatlich getrieben werden und dann wird der Markt nicht wirklich an Dynamik kriegen. Und da müssen wir raus aus dieser, ich sag mal, Flight to Scale, wie wir das nennen, und hier wirklich versuchen, mit kleineren Schritten anzufangen und dann die Dynamik zu entfachen.
Ist hier auch die Produktionskapazität in der Nordsee, die wir gerade in der letzten Nordseekonferenz auch gemeinsam überregional europaweit definiert haben, ein wichtiger Punkt, dass die Offshore-Kapazitäten, ich glaube, Nordsee hat um die 140 Terawattstunden Kapazität, die du abrufen kannst, mit entsprechender Produktion auch offshore von Wasserstoff, ist das der Weg, einfach unkonventionell und anders zu denken und das, ich sag mal, neben den in Frankreich gerade explorierten Reservoirs an weißem Wasserstoff einfach tatsächlich mal zu gucken, was haben wir denn eigentlich im Hinterhof bei uns an Potenzial?
Aus meiner Sicht ist das der richtige Weg, dezentral die Struktur aufzubauen, weg von der Zentralität, weil erneuerbare Energien eben uns gelehrt haben, wie dezentrale Systeme funktionieren. Offshore-Produktion hat sicherlich einen Charme. Die große Frage dabei ist immer, wie kann ich sicherstellen, dass die Anlagen dort auch autonom, remote funktionieren? Und wie kann ich auch sicherstellen, dass sie dort auch sicher sind?
Wenn wenigstens wenige Gleichrichter aus China kommen wahrscheinlich, ne?
Nicht nur aus China, sondern...
Also wenig Einflussnahmen von außen und gut geschützt zu sein. Ja. Es gibt ja so nach den verschiedensten Studien vor 2030 keine nennenswerten grünen Mengen an Wasserstoff, die in Europa ankommen. Hat sich das verändert durch den Reswing, das Rebalancing in Richtung fossile und durch das globale Neuausrichten von Energiebedarfen und Lieferungen? Ich meine, wir importieren in der Zwischenzeit von Amerika mehr fast an Energie als von Norwegen. Das ist ja auch ein Shift in Richtung fossiler Energieträger, die da sind und die gebraucht werden. Wie kommen wir in eine wirkliche Phase, die berechenbar ist? Ich sag mal, würdest du widersprechen, Timo, dass 2030 bis dahin noch immer eine hohe Menge an Wahrscheinlichkeit an grünem Wasserstoff kommt?
Das ist relativ simpel zu beantworten. Die Projekte, die müssen zunächst dann eine FID treffen. Und dann müssen sie anfangen zu bauen, zu planen. Das heißt, bis die ersten Moleküle wirklich geliefert werden, bis die Lieferketten stehen, das ist
ja, 35.
Das braucht 3-4 Jahre Vorlauf. Also selbst wenn wir heute einen Vertrag abschließen würden, würde das 3-4 Jahre Vorlauf bedürfen. Wir sind da ein bisschen sehr optimistisch gewesen, alle zusammen in Europa in den letzten Jahren. Das kommt eben nicht innerhalb von 2-3 Jahren. Das
also eher 35?
Es wird, ich sag mal, entscheidend. Da gab es mal vor 2 Jahren eine sehr schöne Studie, ich glaube von Roland Berger war das, die von den Roaring Thirties gesprochen haben, die haben gesagt, wir müssen jetzt in den 20ern, in der zweiten Hälfte der 20er die Grundlage legen, dass wir wirklich in den 30ern dann im Prinzip diesen Upswing sehen werden. Und da, wenn wir jetzt das Ruder rumreißen, können wir das noch schaffen, dass wir wirklich ab den 30ern dann sukzessive immer mehr Moleküle und Derivate hier in Europa anlanden und produzieren werden. Allerdings müssen wir uns auch über eins im Klaren sein, die Welt wartet nicht auf Europa. Wie gesagt, die Welt hat die letzten 3-4 Jahre sehr stark nach Europa geschaut. Jetzt hat sich der Fokus verändert, weg von Europa, Richtung Asien. Und wenn Europa hier nicht aufpasst, dann werden diese Energiepartnerschaften nehmen woanders geschlossen. Korea, Japan, andere brauchen genauso Energieimporte, wie das Europa, wie das Deutschland bedarf. Und die gehen etwas pragmatischer vor, würde ich mal behaupten, als die Europäer. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir jetzt nicht den Anschluss an diese neuen Energiepartnerschaften, Energielieferketten bringen. Wir sind da sehr positiv, zum Beispiel mit Australien oder auch den Kanadiern gibt es ja schon diese H2Global-Fenster, wie wir das nennen. Vielleicht kommt Indien noch dazu. Das steht gerade in der Diskussion. Aber das sind genau die Wege, wie wir jetzt diese Partnerschaften aufbauen müssen.
Nein, ich glaube, das unterstützt auch die These zu sagen, Rearm Europe und Repower Europe gehen den gleichen Weg. Also sie gehen letztendlich einher. Denn durch Rearm Europe hat die Energieversorgung von Europa einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Das heißt, Energie ist weitaus mehr in die Mitte gerückt, als was es zuvor war, nämlich ein gegebenes Gut. Und beide Programme könnten mittelfristig oder hoffentlich kurzfristig auch die entsprechende Produktion, die notwendig ist auch hier innerhalb von Europa, beschleunigen.
Ja, und ich meine, es gibt ja noch Synergien. Die Munition braucht Ammoniak. Ja, wenn ich Panzer baue, die brauchen Stahl. Das heißt, da können wir das ganze Stahlthema irgendwo angehen. Also es gibt hier wirklich sich gegenseitig verstärkende Synergieeffekte, die sowohl dann Autarkie als eben auch Rearm dann im Prinzip bedienen würden. Von daher ist das eigentlich, so traurig das ist, dass wir über das Thema Rearm Europe sprechen, muss ich persönlich halt sagen. Aber das kann man durchaus intelligent nutzen, um eben für beide Aspekte hier einen entsprechenden Vorteil zu bekommen.
Schlussrunde angesichts der letzten 4 Minuten. Sagt mir bitte mal so, wenn ihr morgen eine einzige Sache in der europäischen Wasserstoffpolitik ändern könntet, eine Entscheidung, eine Regulierung, eine Investition, um den Boost auszulösen, den es bräuchte, was wäre das? Wer mag anfangen? Michael? Wenn du König von Europa wärst?
Wir sehen das in unserer Tätigkeit.
Michaela von der Leyen.
Wir sehen das in unserer Aktivität bei SC Engineering Energy Solutions sehr, 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 sehr gut. Unser Ziel ist es, dort autarke Energiesysteme aufzubauen, die sowohl auf Wasserstoff, ja, auf Speicher, aber auch auf intelligenten...
Das war die verkehrte Taste. Das war nicht der Werbeblock, sondern das war die Frage, was würdest du tun, wenn du quasi King of Europa wärst?
Da komme ich gleich drauf. Aber was wir sehen ist, dass wir für alle drei Sparten, die wir vorantreiben, extrem lang brauchen in der Umsetzung. Dass wir extrem lange diskutieren über regulatorische Vorgaben. Ja, dass wir extrem lang darüber diskutieren, bis wir zum Schluss auch am Ziel sind, das heißt ein Projekt umgesetzt haben. Und ich glaube, ein Punkt, den Europa zügig und schleunigst ändern muss, ist, aus dem Diskussionsmodus in den Umsetzungsmodus zu kommen.
Wie kriegen wir das hin, Michael?
Das kriegen wir hin, indem dass wir zusammenarbeiten, aber auch letztendlich ein Framework bekommen, also letztendlich Voraussetzungen kriegen, die es uns ermöglichen, das Ganze zu skalieren.
Also eine europäische Energieunion mit einheitlichen Voraussetzungen für alle Länder, die daran teilnehmen.
Ja, nicht nur das, sondern auch Unternehmen, die bereit sind, die unternehmerische Aufgabe wieder in die Hand zu nehmen und auch das Risiko mitzugehen und zu sagen, gut, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, beispielsweise den Industriestrompreis. Der Industriestrompreis setzt voraus, dass in Dekarbonisierung investiert wird. Elektrolyse wird dort eindeutig genannt. Unternehmen halten sich da zurück, weil sie sagen, der Industriestrompreis ist ja nur für 3-4 Jahre. Wenn ich in eine Elektrolyse investieren würde, müsste ich für die nächsten 10-15 Jahre eine Sicherheit haben, wo ich dort auch entsprechend den Strom beziehen kann. Das heißt, der unternehmerische Wille ist da, aber das Risiko zu nehmen ist nicht gegeben.
Timo, was würdest du, an welcher Schraube würdest du drehen?
Ich hätte 2 Wünsche. Das eine ist eine ganz klare Regulatorik. Auch in der Umsetzung, in der Planbarkeit und auch in der Pönalen, die damit verbunden sind, aber ganz klar und definiert und planbar. Und das kombiniert eben mit intelligenten Subventionsmechanismen, das muss jetzt nicht unbedingt H2 global sein, aber auch da mit einer Planbarkeit nach dem Motto whatever it takes, die nächsten 5 Jahre werden wir x Milliarden hier bereitstellen, von dem wir dann, wenn wir das intelligent machen, eben nur einen Bruchteil abrufen werden. Aber diese Kombination aus Planbarkeit in der Regulatorik, in den Anforderungen und klare Planbarkeit in der Förderung des Ganzen wird dann eben genau diesen Skalierungseffekt reinbringen, sodass wir am Ende des Tages viel schneller ans Ziel kämen und viel weniger öffentliche Förderung reingeben müssten, als wenn wir immer so ein bisschen nach dem Gießkannenprinzip hier über Jahre lang wirklich dann Milliarden am Ende des Tages auch nicht optimal einsetzen.
Mehr Brüssel in Richtung dieser Forderung oder mehr Berlin?
Wenn ich mir jetzt was träumen könnte, natürlich Brüssel, weil wir als Europäer hier gemeinsam denken müssen, aber im Zweifel müssen halt Einzelne auch vorangehen. Aber eine Kombination aus beiden wäre ja am besten.
Timo Bollerheim, Michael Gauklitz, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit für diese Fahrt im Wasserstoffaufzug genommen habt. Wir sind in der letzten Etage dieser Aufzugsfahrt angekommen und diese Folge endet aber nicht hier. Sie setzt sich nämlich fort auf einer sehr viel größeren Bühne, nämlich am 24. und 25. Juni in München, eingebettet in the Smarter Europe. Hier findet der Hydrogen Dialog 2026 Summit und Expo statt im geschlossenen C-Level-Format. Wir melden uns von dort live aus München mit Überraschungsgästen, die mitten im Zentrum der Debatte stehen, die wir heute angefangen haben. Wenn Ihnen an den diversen Kopfhörern und digitalen Endgeräten dieser Podcast gefallen hat, dann sagen Sie es bitte weiter, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns. Wenn er Ihnen nicht gefallen haben sollte, sagen Sie uns bitte ebenfalls, aber bitte leiser. Auch das wollen wir hören, wenn auch nicht so gerne. Aber wir arbeiten ansonsten dran und geloben Besserung. Dann sehen wir uns hoffentlich in 4 Wochen in München wieder. Bis dahin, Servus, machen Sie es gut, vielleicht auch besser. Ihr Jürgen Pfeiffer.
Das war The Hydrogen Elevator, der Wasserstoff-Podcast in Kooperation mit H2, dem Wasserstoffmagazin. Mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und ihrem Gastgeber Jürgen Pfeiffer. Nicht vergessen, abonniert den Hydrogen Elevator im Web auf h2.info oder h2international.com. Und folgt uns natürlich gerne auf LinkedIn und Instagram.